Meine Daseinsformen und Menschen, Ladies and Gentle Beings, willkommen zurück zu Lightning Talks, Runde 2. Wir entschuldigen das kurze Chaos noch und wir sind ein vollbesetzter Saal. Wir haben tatsächlich auch mehr Speaker, als wir Slots haben. Ich versuche für morgen noch eine dritte spontane Session freizumachen. Ob das klappt, haltet mal die Augen offen, ob auf dem Fahrplan noch was aufploppt. Ansonsten, ohne weitere Umschweife, gebe ich gleich weiter an Lauri.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr alle so schön erschienen seid. Ich leite einfach mal mit einem sehr, sehr seichten Thema ein. Reverse Engineering von Static Reverse Engineering von C++ Binaries. Das ist eine ziemliche Challenge. Im Normalfall hat man ja so die klassischen Konzepte Xrefs, also man kann den Code analysieren, schauen, wo irgendwelche Calls hinführen oder man, ja, im Prinzip großes Problem, Funktionspointer, man weiß nicht, von wo werden Funktionen, die dynamisch gedispatcht werden, aufgerufen, man weiß nicht, von wo werden welche virtuellen Funktionen aufgerufen und man hat ein, in einer Binary ist ja keine, sind keine Pointer-Type oder es ist generell keine Type-Information im der Funktionsprototyp ist nicht in der resultierenden Binary drin. Sicherheitslücken, Memory Bugs sind sicherlich allen hier bekannt. Es gibt einige Sprachen, die da sehr elegant drumherum arbeiten, aber in C++ ist es in der Regel nicht so. Einfache Beispiele wären Double Free, also das doppelte Callen von Free auf irgendeinem Pointer oder das Nutzen irgendeines Pointers, der halt freigegeben wurde. Dynamischer Dispatch sieht in der Regel so aus, dass irgendeine Funktion mit einem Parameter aufgerufen wird. Das kann ein Pointer auf irgendwas sein. In dem Fall spreche ich jetzt hier einfach von R64, also die Call-Instruktion unter 64-Bit. Kann ein Register aufrufen. Kann natürlich eine arbiträr komplexe Operation sein, die passiert, um dieses Register auszurechnen. Kriegt man nicht raus. V-Tables sind ein weiteres Problem. Sobald irgendwie mal eine Funktion, sobald irgendein komplexeres Objekt übergeben wird, in dem virtuelle Funktionen vorhanden sind, ist es quasi unmöglich, wirklich rauszufinden, wo das hinführt statisch. Man müsste wissen, von wo wurde das Objekt aufgesetzt, was für eine V-Table wurde dorthin geschrieben. Hat man alles einfach nicht. Type Information ist ein weiteres Problem. Man weiß eben nicht, was wird an eine Funktion tatsächlich übergeben. Das kann dann einfach so aussehen, dass man einen Test hat, der irgendwie von einem Parameter R64 beispielsweise jetzt liest und dann basierend darauf einen Jump eben nimmt oder nicht. Da wäre es dann schön, wenn man eine andere Funktion sehen würde, die eben diesen Parameter setzt. In dem Fall jetzt sowas hier. Aber man hat keine direkte Relation zwischen dieser Zeile hier und man weiß quasi nicht, woher kommt dieses R64, von wo wird das aufgesetzt, wo wird das sonst noch benutzt. Zu was gehört das? Ada ist ein Tool, was dieses Problem versucht zu lösen. Und zwar ersetze ich bekannte Funktionen, den gesamten Allocator, malloc-free. Ich tracke die gesamten, die gesamten Allocations, die in einer Anwendung passieren. Und ich breakpointe jede Funktion. Also sobald irgendeine Funktion aufgerufen wird, weiß ich, von wo wurde sie aufgerufen, welche Parameter wurden übergeben, etc. Ich will gar nicht so auf die Slides gehen, deswegen fangen wir jetzt einfach mit einer Live-Demo an, da kann ja nichts schief gehen. Angenommen, wir haben dieses Programm, ist einfach nur so, Standardding, was irgendwie so ein bisschen Objekte hin und her schiebt. Der Source Code hiervon sieht an der Stelle so aus. Es gibt diesen Type Discovery Test, der hier irgendwie ein B-Cycle erstellt, darauf irgendeine Methode aufruft, ein K erstellt, darauf zwei Methoden aufruft. Die Klassen sehen so aus, dass sie einfach nur diese Print-Methode implementieren. Und es gibt halt diese Base-Klasse mit irgendwie einer Handvoll normalen Standardfunktionen und einer Handvoll virtuellen Funktionen. Wenn man das Ganze jetzt in einem Disassembler betrachtet, schaut das Ganze so aus, dass man jetzt hier an der Stelle, das hier ist die mappt hier unten auf diese Main-Routine hier unten. Da wird dann diese Funktion aufgerufen. Dann haben wir hier drin, müsste das sein, diese Print-Funktion. Und jetzt sagen wir hätten alleinstehend nur diese Print-Funktion vor uns und möchten rausfinden, was wird hier rein übergeben. Ich kann nun mit meinem Tool hier laufen, das Ganze, mein Tool laufen lassen. Das monitort quasi die gesamte Execution, wie vorhin beschrieben. Dann läuft das hier einmal durch. Gibt uns eine Log-Datei, die wir einfach lesen können. Und dann haben wir hier so einmal eine Liste von Funktionen. Hier wird angegeben, was für eine Art von Funktion ist. Der Microsoft-Linker unterscheidet ganz grundsätzlich zwischen Frame-Funktionen und Leaf-Funktionen. Frame-Funktion ist alles, was irgendwie ein eigenes Stack-Frame braucht, was was ein Stackframe braucht, was in andere Funktionen reincallt. Leaf-Funktionen sind quasi One-Liner, die einfach nur irgendwie eine ganz simple Operation durchführen und dann eigentlich schon wieder fertig sind. Ich suche nach Pointern auf Funktionen in den gesamten Sektionen des Object-Files, die Daten enthalten. Und somit finde ich raus, ob die irgendwie an irgendeiner Stelle dynamisch dispatcht werden können. Das wird dann auch hier drin aufgeführt. Wenn wir uns dann zum Beispiel mal an diese Adresse hier begeben, sehen wir, dass an dieser Stelle, kleines Problem, mein Tool geht von der Image Base von 0 aus, das muss man hier natürlich angeben. Wenn ich das vorbereitet hätte, wäre mir das nicht passiert. Könnte man hier hingehen und dann sieht man jetzt hier diesen Call auf diesen Code-Teil hier. Das ist einfach nur, heißt quasi, dass hier dynamisch aus PUVA1 gelesen wird. Das ist eben dieser eine Virtual Call in dem Type Discovery Test, den man hier irgendwo sieht. Genau. Dieser Virtual Call of SetWheels, diese SetWheels-Funktion ist virtuell. Und nun wissen wir eben, dass diese Funktion von dort aufgerufen wird. Und wenn wir jetzt dorthin springen, zu dieser 1770, sehen wir, dass es einfach nur diesen Parameter setzt. Und normalerweise, wenn wir jetzt zum Beispiel in Ghidra uns diese Referenzen anschauen, sehen wir eben kein Call auf diese Funktion. Heißt, an der Stelle haben wir jetzt gerade von außen herausgefunden, von wo wird diese Funktion aufgerufen, ohne dass das tatsächlich einfach nur durch Disassembly klar wird. Ein anderes Feature, worauf ich gerade eben eingehen wollte, wäre eben die Type Discovery. Wenn wir nach dieser 1770-Funktion in unserem Log suchen, dann finden wir, dass hier dieser Typ K existiert. Das Ganze wird aus den RTTI-Daten, also Runtime Type Information, vom Programm dynamisch herausgepasst. Und wir sehen, dass dieses K-Objekt in diese Funktion übergeben wird. Mit dem, genau, diese Z-Wheels-Funktion ist zwar in der Base-Klasse von Vehicle, aber wenn wir auf die Usage davon schauen, sehen wir, dass es hier unten auch wirklich nur auf diesem K aufgerufen wird. Das heißt, wir haben jetzt von außen herausgefunden, dass diese SetWheels-Funktion zu K gehört, ohne dass wir jetzt auf die VTable an sich geschaut haben. Eine andere Möglichkeit wäre, hier wieder zurückzugehen. Das funktioniert natürlich nicht, aber so. Das hier ist die Print-Funktion. Diese ist nicht virtual. Es ist an der Stelle sehr unklar, weil wir keine, weil nicht virtuelle Funktionen liegen natürlich auch in keiner VTable. Das heißt, wir können sie nicht direkt mit einem Objekt assoziieren. Allerdings weiß ich hier natürlich auch, dass das Car an der Stelle hier reingepasst wurde. Eben weil ich diese Breakpoints auf jeder Funktion habe und anhand des übergebenen Parameters und der VTable, der darin gesetzt ist, herausfinden kann, was für ein Typ dort hineingeht. Ja, es tut mir leid, falls es jetzt etwas sehr technisch war und sehr unstrukturiert. Es ist das erste Mal, dass ich das mache. Vielen Dank.
Vielen Dank. Falls die Leute sich dafür interessieren und noch mehr Fragen haben, wo finden sie dich denn?
Einfach ansprechen, habe ich kein Problem mit. Ich werde danach noch ein paar Minuten draußen warten. Gar kein Problem.
Wunderbar.
Vielen Dank.
Dann sind wir sogar im Zeitplan. Sehr schön. Wo habe ich denn meine Liste? Die schlaue Liste. Mit wem hatte ich ausgemacht, dass er als zweites kommt? Das war's. Du, ja, genau, mit deinem Laptop.
Dann klaue ich mir immer die 1.
Jo. Nein, die 1 bin ich.
Die 1 bist du, stimmt. Ja. Das ist gut.
Ich will ja nichts von mir behaupten, aber ich bin schon die 1. Ne? Ja. Ah, sehr gut, es funktioniert.
Sehr schön.
Dann sofort Bühne frei. 10 Minuten.
Alles klar. Ja, hi. Bei mir wird es ein bisschen plastischer. Ich habe, glaube ich, gar keinen Code dabei. Das heißt, alle die Code-Freunde, ihr müsst leider ein wenig auf dem Trocken bleiben. Wir reden ein wenig über das WISCOM-Wiki, also wie man Wissenschaft verständlich kommuniziert, Videos und Podcasts besser vernetzt und Wissen besser nutzen und teilen kann. Genau, schauen wir uns das einmal an, indem wir den da. Sehr schön, jetzt ist er wach. Genau, wir machen einen kleinen Abilities. Wer das schon kennt, das ist, wenn man in ein Videogame reinkommt und am Anfang ein bisschen mehr Power hat als in den nächsten Spielminuten. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal an, wie cool es eigentlich sein könnte. Hm? Ja, genau. Das hier ist ein Talk, den kennt vielleicht die ein oder anderen. Der ist so 2017 CCC. So cool kann man Daten visualisieren. So cool kann man Daten auch visualisieren. Das ist aus einem YouTube-Video, das ist auch aus einem YouTube-Video, das ist auch aus einem YouTube-Video. Und was alle diese Sachen gemeinsam haben, ist, dass da Leute unheimlich viel Zeit reingesteckt haben, aus unheimlich semi-strukturierten Datenmengen irgendwelche coolen Visualisierungen rauszumachen und daraus dann mehrstündige Videos basteln, um irgendwelche Sachen darüber zu erklären. Das ist für mich Wissenschaftskommunikation, Bereich Data Science oder Digital Libraries zum Beispiel. Das heißt, das wäre was, wo man genau hier dabei wäre. Das ist ein ganz anderer Bereich, das ist Linguistik, aber der hat genau das gleiche Anwendungsfeld. Das ist zum Beispiel, wie man im englischen Raum Fangenspielen nennt. Das ist, wie wir im deutschsprachigen Raum die Ausstelle beim Fangenspielen nennen. Otte ist nicht dabei, deswegen ist das Fake News. Dann haben wir aber auch noch, das ist zum Beispiel Bevölkerungspopulation. Das hat jetzt mit Linguistik nichts mehr am Hut, aber ist immer noch die gleiche Map. Wir sehen, all diese Sachen haben einen riesen Crossover an, wir machen eigentlich plus minus das Gleiche, nämlich einfach Data Science auf riesengroßen Datenmengen und versuchen das visuell rüberzubringen an Leute, die sich zumindest für die Datenmengen selbst nicht interessieren. Also, wir haben kurz zusammengefasst verschiedene Akteure und Projekte, nennen wir die einfach mal Akteure, viele Daten, nennen wir sie Wissen, und wir haben Analyse- und Visualisierungsmöglichkeiten, nennen wir sie Werkzeuge. Reicht doch. Das heißt, das war's. Mehr muss ich euch nicht erzählen. Ja gut, das reicht halt leider nicht, denn wir haben halt trotz all dieser Sachen diese tolle Desinformationskrise, falls jemand davon mal gehört hat. Es gibt da diese tollen Filterblasen, die ganze Polemik, all die Probleme. Ja, aber wir haben doch so viel mehr nützliches Wissen. Das heißt, wenn man sich die Grafik mal anguckt hier, was da in dem Talk auch gesagt wurde, unsere Fakten und die tatsächlichen wissenschaftlichen Ergebnisse und so, die kommen in diese Filterblasen rein. Das heißt, es sind eher so Bubbles, in die man nicht wirklich von außen reinkommt. Aber jetzt sage ich die ganze Zeit nützliches Wissen. Was genau meine ich denn damit? Ich habe gerade schon erwähnt, wissenschaftliche Evidenz und kritisch reflektierten Diskurs. Die beiden Sachen kann man im allgemeinen Volksgebrauch auch kompliziert und anstrengend nennen. Wenn man da dann aber Entertainment reinrappt, dann hat man Edutainment und das ist schon sehr viel spaßiger. Jetzt haben wir eine tolle wissenschaftliche Grafik, die decken wir relativ schnell ab, damit wir sie nicht mehr sehen müssen. Das ist die Differenzierung von was ist Wissen. Wir machen das mal relativ simpel. Alles ist Daten, dann kann man aus diesen Daten Informationen extrahieren, schmeißt die falschen Informationen raus und was übrig bleibt, ist Wissen. Also nicht falsche Informationen aus Daten sind Wissen. So, grob. Und Systeme, die genau diese Schritte machen, die nennt man Wissenssysteme. Und die sind idealerweise kollaborativ, niedrigschwellig, gemeinnützig, open, kostenlos, langfristig, nachhaltig. Man kann die Liste beliebig weit fortführen. Kleines Beispiel wäre sowas wie die Wikipedia. Haben vielleicht die ein oder andere gehört. Dann gibt es da noch diesen Chaos Computer Club. Das ist auch ganz nett. Open Knowledge Foundation und noch viel mehr. Also die sind zwar groß, aber die sind auch nur Räder in einem noch viel größeren System, was halt immer so weiter und weiter geht. Jetzt haben wir aber gesagt, wir haben trotz aller diese Systeme diese Probleme. Da muss man aber auch mal ehrlich sein und sagen, es könnte halt noch viel, viel schlimmer sein. Also stellt euch vor, wir wären diese kleine Bubble und nichts von uns kommt nach draußen und alles andere vernetzt sich gut. Wir sind die Minderheit. Also schon sehr gut, dass die Fakten tatsächlich in den allgemeinen Gebrauch kommen. Also nicht verzagen, Wissenssysteme verstärken. Wie machen wir das jetzt? So. Heißt, keiner schafft das alleine, selbst Wikipedia nicht. Denn Wikipedia sagt selbst, sie sind kein Theoriefindungssystem, sie sind keine Gerüchteküche, sie sind alle möglichen Sachen nicht, aber zum Beispiel Rohdatensammlungen, dafür haben sie ja Wikiquote und Wikisource, Wikivoyage, Wikibooks und so weiter, verschiedene Systeme, Wikinews, die verschiedene Subaspekte davon beleuchten. Aber diese Systeme müssen ja auch wieder kommunizieren. Das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal, einer hat einen Fehler auf Wikipedia gefunden und sagt, ja, da gibt es einen König, der ist eingezeichnet, aber der existiert gar nicht. Und dann erzählt er das jetzt der gesamten Community über YouTube, mega cool, alle Leute gehen darauf zu, lernen irgendwas über Welsh-Geschichte von Königen 1300, keine Ahnung. Ich habe mir die 20-Minuten-Video zweimal angeguckt, aber ich weiß nicht mehr genau, was drin war. Problem, selbst wenn die gut an die Gesellschaft kommen, müssen die ja wieder mit dem Ursprungssystem interfacen. Und da steht dann, dass das just some random video on social media ist, der ja überhaupt gar keine Punkte hätte, sonst wäre er ja hier in der Wikipedia-Diskussionsseite, wie jeder normale Mensch. Ja, das heißt, diese Systeme müssen auch irgendwie miteinander kommunizieren. Aber wie? Und da habe ich dann so einen kleinen Versuch gestartet und habe da so ein Framework drunter gepackt und eine Assoziation für Kollaboration gegründet, einen gemeinnützigen Verein zur Vernetzung freies Wissens, blablabla. Und im Prinzip ist das Hauptding, was ich mache, ein Wiki für Videos und Podcasts aufzubauen, damit die Sachen ein bisschen smoother Anschluss an diese textbasierten Wissenssysteme finden. Und dafür dann einen Knowledge Graph bauen, dafür reden wir definitiv im Anschluss drum. Knowledge Graph haben wir im Lightning Talk keine Zeit für. Auch für die ganzen Sachen haben wir im Lightning Talk keine Zeit für, da können wir aber gerne nachher drüber reden. Und diese ganzen Ziele sind relativ groß, aber wir müssen das ja auch nicht allein machen. Open Research Knowledge Graph, mega cooles Teil, können wir auch später drüber reden. OERSI, Open Educational Research Search Index, glaube ich, auch der ist cool. AV-Portal, auch cool. MediaCCC, auch cool. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Also, Grundprinzip bleibt Apes Together Strong. So, wie sieht das jetzt konkret aus? Ich setze mich hin, betreibe Forschung, betreibe Wissensaufbereitung, mache das nachher noch im Stream, mache Content Creation da drumherum und vernetze das mit verschiedenen anderen Leuten. Dann machen wir noch so ein bisschen Entwicklung, nutzen Obsidian, tolle Visualisierungstools, wie wir das am Anfang gezeigt haben. Dahinter steckt dann der ganze Code, den sehen wir heute leider nicht. Müssen wir auch später drüber reden. Dann noch so fancy Organisationen gegründet, gemeinnützige Verein, blablablub, die ganze Orga-Sachen. Und ja, das ist der zeitliche Verlauf. Wir müssen uns nicht alle Punkte angucken, wir müssen nur sehen, wird größer. Das ist cool. Also das war mal ganz klein und es wird jetzt beständig größer. Wir sind jetzt schon in der Zukunft, noch größer. Das hier ist zum Beispiel eine Visualisierung, da könnt ihr euch das auch das Video angucken. Das sind 7 Minuten, da gehe ich mal über die gesamte Geschichte bis Anfang dieses Jahres. Jetzt reden wir über das Ende nächsten Jahres und da haben wir ein simples Ziel. 2000 Videos und Podcasts im Wiki, 20 Mitglieder im Verein, 12 haben wir schon, 5 Anwendungen mit positivem Feedback. Und um das zu erreichen, ganz einfach, deckt 2025, info@borgnetzwerk oder ihr kommt gleich einfach vorbei. Ich sitze da an diesem Stand und ja, oder ihr guckt auf die Website oder die Präsentation.
Wunderbar, vielen Dank. Genau, für alle, die jetzt gerade den QR-Code scannen wollen und dann blöpp, ist er weg. Das alles wird aufgezeichnet. Auf mediaccc.de könnt ihr euch die Talks nochmal anschauen und die ganzen Slides, die du da kurz durchgeklickt hast, alle nochmal Frame by Frame analysieren und sehen, da hat er einen Fehler gemacht. Und dann deckt 2025 anrufen. Wie gesagt, nichts läuft davon. Ihr könnt euch das alles nochmal anschauen. Vielen Dank nochmal und wir schauen, wer als nächstes dran ist. Auf meiner Liste. Lauri war schon mal. Ja, darfst du. Hübscher Bildschirm im Hintergrund. Auf meiner Liste wäre als nächstes das kleine Filmröllchen. Ist es da? Ah, sehr gut. Dann darf man auf die Bühne.
Okay.
Mit dem Pfeil rechts und links kannst du mal eine ganze Seite rum.
Okay, perfect. So I'm gonna hold it in English. Actually, apologies. There will be a bunch of German text. You don't need to be able to read it. Anyways, this is the probably short story of how I modified my university's firewall. I didn't hack it. That was just clickbait. But I don't think the talk titles were anywhere, so it doesn't really matter. Anyways, so you might know about Eduroam. It's this cool network thing that is like a bunch of institutions, schools and universities and so on share all over the world. And basically it means that you can use your student credentials from your university to log into any Eduroam Wi-Fi network in any Eduroam university, which is basically all of them, and get free Wi-Fi. So that's really great. But like this whole interconnected aspect doesn't really matter for our purposes, because it's just the main Wi-Fi that most people use at the University of Stuttgart, which is where I study. So this is why I noticed this issue, which is the red bar on the top. So this is Nico, Matrix client. You might know it. I can recommend it, actually. But it has a problem, because for forever, whenever I wanted to do some Matrix chatting via Eduroam, it wouldn't work. And I didn't quite know why, except then I opened Wireshark once. Like I had a little hunch, and I was correct. So what you can see here is that my laptop, Nico, is trying to connect to the Matrix server via HTTP3, which is quick, which is UDP. This is the rough protocol stack. Yes, I'm putting in a layer 5 of Matrix on top of HTTP3, because that's how it works. I'm sorry, the internet is a piece of garbage. Also, the whole reason that Quick exists, and Quick is not just its own thing on layer 3, is because of crafty old networks. But we're going to see a bunch of more of crafty old networks, so I won't spend a lot of time on this. Anyways, point being, fundamentally, Nico is trying to send out UDP packets. And I reported that, and the UDP packets don't work because, Eduroam apparently has some kind of firewall which just drops all UDP traffic. And so most UDP traffic, to be fair, I didn't exhaustively test it. So I reported this to Nico, like, why do they do like this forced HTTP3 thing? That doesn't make sense. You can use HTTP2 or HTTP1. Those use TCP. That should all be fine. Like, otherwise websites wouldn't work, because they also use AT and 443. So the ports are not weird. But apparently this is actually a curl bug. So if you compile curl with HTTP 3 support, which Arch Linux does by default, which is what I'm using, and then you ask it to connect to a website via HTTP 3, or curl decides on its own that it wants to connect via HTTP 3. I'm not actually sure which one, because this is kind of the bug tracking here is kind of an ongoing situation. While doing the talk, I actually responded to things and we had a discussion and whatnot. So I guess there's more good things from my talk preparation than just this talk. Anyways, curl isn't able to fall back to HTTP2 or whatever. It just gives up and says, okay, well, I don't have a connection clearly then. So I hope actually this gets fixed, but I'm just going to leave it at that. There is more issues than just Quick. Basically anything with WebRTC is broken because WebRTC uses UDP, as far as I can tell, which means that many, many voice chat applications, including Discord, don't work. I know many people will not like Discord, but the reality is that a lot of people at the university use Discord for chatting, also for normal studying stuff, right? So it really sucks for students. And the fact that Discord voice chat has been broken or is broken in Edurome is like something that at least all computer science students just know. It's just common knowledge. So actually, there are some rules from Edurome about which ports have to be open. And I actually checked those rules because I posted about this on the Fediverse and someone responded with like the actual formal rules that they have. And this is not against their rules. Like, Edurome specifies ports that have to be open, but it's basically just a bunch of garbage legacy protocols, TCP, 80, and 443, and that's it. And so it's not against the technical rules. They're not violating the Edurome contract agreement, whatever thing. But of course, it still sucks. And I'd like my university not to suck. So I wrote them a very long email. Now, you don't have to read all of this. So the reason that I actually wrote it in this way, you might be guessing from some of the tone, is that I believe that they were doing this for security reasons, that they believed all UDP traffic to be evil and for that reason just dropped it, except for like some things like DNS and whatever that are known to be useful. So half of the email is trying to explain to them that it doesn't increase security if you block all UDP traffic because you can just use a VPN. But the thing that I'm trying to get them to do is that students don't have to use a VPN, because if you're trying to tell philosophy students how to use a VPN, I think you will fail. So, like, yeah. Anyways, that happened. I got a reply like 2 days later. Again, you don't have to be able to read it. The gist of it is that the issue is actually that they just have a stateless firewall and so they can't handle UDP traffic. Now, if you have never dealt with firewalls, well, the basic idea of a firewall is hopefully clear. It decides which network packets to let through from the outside and which ones to drop, and possibly also in the other way around, thereby increasing the security of a network, which is fundamentally very good. However, do I have like... Oh, yeah, I should have reordered the slides. Anyways... if you don't have a stateful firewall, so a firewall that doesn't have any memory, you're not able to deal with UDP, because UDP is a connectionless protocol. If you look at individual TCP packets, you can tell that they are part of a connection because that's all in the packet metadata and the packet header. So you don't need a stateful firewall to handle TCP connections correctly. However, for UDP, you actually need that, like you can see in this nice graphic that I stole from Wikipedia. If you have a stateful firewall, you of course store state, and you can store something like this computer tried to open a connection with this source port to that server, and if there's a UDP packet coming back to the exact same port, you know that that's some kind of sensible connection that's going on there, like with DNS, for example, and you can allow that. And this is also, by the way, if you ever heard the term UDP hole punching, or it's called something like that, this is exactly what they're doing. They're using UDP connections to like punch holes in the firewall, because the firewall thinks that a sensible connection is going on there. So that's all very great, but they didn't have that. until like again 1 or 2 days later, I don't remember the exact timeline, I forgot to put on the times, but yeah, they added a stateful firewall to Ethereum, which means that now you can actually apparently use all programs and protocols. Yeah, please let us know if there are any problems remaining. I haven't let them know of any problems so far, because I posted on it on a Discord server with a bunch of IT students, and some of them, like, I didn't even check voice chat, but some of them immediately checked voice chat and it started working. However, there is one caveat, not to the things not working, like also Nico started working, so that's fine. We haven't found anything that's still broken, but what I have found out is that I am not actually the only reason that this got changed. Apparently, this was already in playing for much longer. This is a fellow student, but he is working for the user support for the IT institute for the university, the TIC. So I'm pretty sure he knows what he's talking about. Apparently, they were already planning this for 1.5 years, but I think it's very funny that it, coincidentally, like the moment I complained about it, they implemented, or like the moment I complained about it, they noticed that they have this full stateful firewall config laying around and they just haven't deployed it or something like that. That's what I imagine the situation to be like. Okay, so good. I have 1 minute left because I just have a bunch of lessons learned left. Stateful firewalls are good, actually, if you weren't convinced yet. They provide security while not dropping all UDP traffic, which is nice. Now, complaining in a nice or semi-nice way is always useful. And also, sometimes coincidences makes it so that I think I hacked my university firewall. Thank you for listening.
And in the background, like a million voices were sighing in relief when finally Discord voice chat was working. Something like that. Thank you very much. Do you have your USB stick and everything?
I don't need any, but yeah, this is my FIDI link, by the way, so if you want to reach me or something.
All right. So, my mouse is sticking to the table. Who's next? Alistair, are you here? All right. Oh, yeah, that one was loose, I remembered, and I forgot to tell.
Thank you.
Yeah. So, it's just... whatever. Just... Oops. Nope.
Looking good.
Yeah.
Okay.
With the arrow keys,
you can... Yeah, okay. Yeah, yeah. Okay.
There you go. 10 minutes.
Okay. Thank you. Oh, can I see it on here? No.
No, I'm sorry.
Okay, fine. Then I'll have to keep looking like this. Okay. Brief background introduction. This is the topic of the talk. So almost all business related. Economics, that type of stuff. So again, no code. Okay, that went. Okay, so there's a talk tomorrow on the CRA. So this is just a short lightning talk. I'll romp through a whole bunch of issues and topics. If you are interested, I would encourage you to go to the talk that's been held tomorrow. There'll be a lot more details. Bit of a background about what the Erlang Ecosystem Foundation is. Erlang's functional programming languages have been out for about 40 years. It was invented by Ericsson in Sweden. There is a virtual machine that runs underneath this called the Beam. And since it's been around, people have been experimenting with running other different languages on top of it. And there are now a couple of languages out there which are doing pretty well. So Elixir turned up about 12 years ago. I don't know. Has anybody got any experience with that? Hands up. And Gleam just started about 5 years ago. It's just gone 1.0 as an official language with support and everything else. Anybody heard of that? Type safe folks, you will enjoy that. Okay. So Anyway, we set up a foundation. We are a 501c3 California-based not-for-profit. And there was a long discussion about whether we should be California or US-based or whether we should be based in Europe. And it was a very tight thing, and actually nobody really cared. And so we actually just did it because I actually happened to know how to register a not-for-profit in California, and nobody knew how to do that in Europe. So that's sort of why we ended up being Californian. And so that's what we do at the moment. We have a whole bunch of members who are in the community, and we get most of our funding and support from businesses that are using the software commercially in some way, shape, or form. So can I do a quick check while we're talking about any of you work on open source projects which are actually funded or commercial by nature? Do I see any hands? Couple. Okay, so this then maybe only interests the small subset of you that are in the room, but maybe the rest of you should also be paying attention, or maybe I'm boring you. So before I get into the European side of thing, I just wanted to show you what was happening in the US. The US is also interested in cybersecurity, unsurprisingly. It tends to be more viewed as a state actor, national security issue, as opposed to consumer welfare. But basically the same set of things are coming out of it. The CISA was started in about 6 years ago, 2018, I believe. And they're very interested in improving the quality of cyber resiliency and other types of things to stop the infrastructure being hacked. So the points to remember here, and I've highlighted them in slightly darker text, is you need to audit your trust relationships with folks and minimize the inclusion of software products that create undue risk. So remember this when we get into the European section. And then there's a whole bunch of other things they would like you to do. Employ automated tools and keep an eye on the third-party components that you're using in your products. So you might also guess where this is going from a conversational perspective. So the software and check for security vulnerabilities. So within the context of this, they're expecting the final producer of software to be able to check down the supply chain for software vulnerabilities. And this topic will come up later when we get to the Europeans. So that's basically what the Americans are doing at the moment. They are not being as strong in the sense that they're not legislating for this. So this set of software things are only applying to people selling software to the federal government. But I am absolutely sure that this will become the response in the marketplace as well. But the Europeans are a little bit ahead on their choice of the cyber resiliency stuff. So Cyber Resiliency Act, again, a lot more to hear about this tomorrow if you care. But I think I've highlighted what I think are the important things. They want a framework for cybersecurity. So it's not just about the code itself, but it's about everything associated with the code, including tooling, everything else. They want to know how it works and how is it being checked. And then the last thing they have here on obligations to be met at every stage of the value chain. That's also this idea that it's not just the end producer of the software, but somehow you need to look further down the supply chain. And for all of you who've been paying attention to bugs and hacks recently, XZ would be a very good example of an incident where something was happening down in the engine room, which would have affected everybody up further up the stack. So they also want you to be aware and have plans for the entire life cycle of the software, which may be something that people have also not worried about so much in the past. So if you take away and look at the Cyber Resilience Act itself, they basically want to put a CE mark on the software that's inside the product. So before, you used to be able to ship a product and you'd have a ULA and you basically say, enjoy yourselves, right? Don't call us if anything doesn't work. And the answer is that's no longer acceptable behavior. The CRA applies to not-for-profits. I'm in a not-for-profit. I was talking to a whole bunch of not-for-profit organizations, and we tried. There was an attempt by some to get an exemption from this law, and the EU said no. I personally don't think you should be exempt. If you're doing not-for-profit services like, say, running a food kitchen, doesn't mean you should be able to get away with poisoning somebody. So I think we need to be held to the same standards. The only area that is excluded is non-commercial. So if you are writing software, publishing it on GitHub or whatever it is, and you have no commercial intent for this and you're not taking any money, you're okay. You're home free. You don't need to worry. You can all get up and go. But everybody else who does think that they're going to be using this software for anything else needs to pay attention. So if I'm a small and medium business, Mittelstand, I might have 10 people doing software. So I look at it and say to myself, okay, I need to hire some more people, do some compliance stuff. How hard can it be? Maybe I'll hire 3 more people. So you think you've got the system under control, you now can put a CE mark on the outside of your product. However, the rest of the team actually tells management that that's not the case. There's a whole supply chain underneath you that you're using. And then you go and say, okay, but then I need to cover the quality of this too as part of my CE mark. So then you end up having to hire a whole bunch of people. A couple of problems with this. You're not going to find these people because they're as rare as hen's teeth at the moment. See previous problem about all the risks. And it makes no sense to have all these people in your organization because you'd be competing with other people in other organizations to hire these people. This is just not very particularly practical, but this is what you'll be forced to do. Unless there's a way of doing what was suggested earlier, that you move the quality down the supply chain. So it would be sensible, and this is one of the reasons I'm here, is that our foundation would actually like to get into the business of putting CE marks on the whole of our software. So we would like to move that quality thing down. And as you noticed in this diagram here, I'm actually seeing that you possibly have turtles all the way down in this thing. So you may have a couple of different sets of things which are working on quality at different levels up and down. And of course, we do usually run on Linux, and I'm pretty sure that the Linux Foundation is worried about their quality underneath. So there are several layers of this. So this can all work, but as you probably realize, this means that there's more work involved for these projects. So if you're running an open source project, you better figure out how to, you know, you're going to pay for this. And this gets into the interesting question of how do we get better commercial support from people who are using the libraries? I don't have a good answer here, but I am interested in having the conversation with anybody afterwards. So possible outcomes. The EU may choose a whole bunch of policies and rules which are just too complicated, too difficult, and it turns into being a dead letter. That has happened with other laws. Not suggesting it will happen with this one, but it's a possibility. The more likely possibility, I think, is that you're going to get a concentration of very large players who already have the resources to do this that will basically go and tell small and medium business, just come and buy your software and support from us. Now, that may be fine, right? But it's also going to, you know, actually undercut the market for a lot of the open source stuff, I believe. And I certainly don't think it benefits us as a society to have that level of concentration of power and interest in a small group of large support providers. So I'm looking to try and fix the third situation. So how do we make commercial open source software projects more commercially viable? And how do we deal with this? So any observations, and I'll take that offline. Oh, I have a minute left. So anyway, I will give you a minute back.
Thank you very much. Thank you very much. If you describe it that way, it sounds a lot like regulatory capture to me. But I'm not sure if this act was actually intentionally designed like that. We'll see what the future brings. Where is my list? Oh no, someone closed the list. I closed my list. Because I hit Control Q. All right. Self-organized sessions mit Open KI? Yes. Aha, there he is.
Du hast das, diesen. Müssen wir es kurz machen.
Alles klar?
Danke. Wir wechseln wieder zu Deutsch mit ein bisschen Schweizerdeutsch-Akzent. Das letzte Mal stand ich bei einer Self-Organized Sessions vor 9,5 Jahren und habe über das Gleiche gesprochen. Jetzt sind wir ein bisschen weiter. Das Projekt heißt Openki, hat nichts mit KI zu tun, mit Open Source aber schon. Wir haben in der autonomen Schule, es ist ein selbstverwaltetes Bildungsprojekt, ist entstanden in besetzten Häusern und so sehr migrantisch geprägt, gestartet, ein Tool zu bauen, wo wir gedacht haben, wir wollen nicht einfach Kurse anbieten, sondern wir wollen eigentlich den Wissensaustausch zwischen Leuten fördern. Da war so die Idee, man kann ja einfach was vorschlagen, was man lernen möchte oder was man kann, und dann können andere sich melden und dann kann man sich zusammen organisieren. Self-organized. Heute sieht der Kalender so aus bei der autonomen Schule. Das ist ein Screenshot von der Webseite, was eine JSON-Schnittstelle von Openki abgreift. Oh ja. Schlechte Haltung sowieso. Ja, das sind meine Notizen. genau, die zweite Version, Motivation neben dem Selbstorganisieren, Leute ermächtigen, war auch, dass es sehr viele Workshops überall gibt. Da gibt es den Solarverein, da gibt es die politische Kunst-Workshop, Diskussionsgruppen, und das wollten wir auch irgendwie ermöglichen, dass das irgendwie sichtbar wird. Ihr habt es schon gelesen, technischer Stack, muss es nicht vorlesen. Momentan migrieren wir zu React, das Frontend. Und es gibt so wie die Möglichkeit, also OpenKinet läuft einfach das ganze Jahr. Da gibt es Regionen, vor allem läuft da Zürich momentan so im vergrößerten FreundInnenkreis. Gibt es verschiedene Workshops immer wieder. Und dann gibt es temporäre Instanzen, wie zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit so Gemeinschaftszentren, Quartiertreffs in Zürich, die einfach im September ein Workshop-Festival machen und da Openki für brauchen. Und letzten Sommer haben wir es auch in Saint-Imier gebraucht, mit rund 5000 Menschen, die international in die Schweiz gereist sind. War mega toll. Ein bisschen schade, dass niemand Openki wirklich gesehen hat, aber alle haben es gebraucht. Ist auch ein Riesenkompliment, weil es hat einfach funktioniert. Sonst ist es auch recht schwierig, irgendwie Openki rüberzubringen, weil man ist sich gewohnt, ich will einfach ein Konzert, dann kann ich ein Ticket kaufen, da gehe ich dahin. Und das Konzept von wir organisieren zusammen ist natürlich in so anarchistischen Kreisen viel selbstverständlicher. Also das war mega schön, dass es einfach so funktioniert hat. Genau, ich habe jetzt hier kurz einen Browser, dass man es anschauen kann. Die Webseite haben sie über ein iframe einfach eingebunden. Das gleiche mit einem Vorschlageframe, wo man einfach die Lektionen eintragen konnte. Und dann sind rund 600, in den 4 Tagen hat es rund 600 Workshops gegeben zu ganz vielen Themen. Das ist jetzt gerade der erste, der zweite Tag. Ich sehe es nicht so gut. Aufklappen. Und dann kommt man hier auf die Web-App selber. Super schnellen Ladevorgang. Wichtig zum Sagen ist eigentlich, es gibt dann einfach die Möglichkeit, schon beim Vorschlag zu sagen, ich bin interessiert. Und dann wenn dann ein Event festgelegt wird, kann man sich nochmal anmelden, kann Kommentare schreiben. Es gibt noch mehr Rollen, man kann auch jetzt bei diesem Vorschlag nicht. Ah doch, I can be a presenter. kann man auch sagen, hey, ich kann das, wenn das jetzt ein Vorschlag ist von wem, der jetzt nicht gerade selber was anbietet. So. Zehn Jahre oder 11 Jahre davor, 2012, gab es auch schon ein Treffen in Saint-Imier. Da hat das noch so ausgeschaut, habe ich ein altes Foto noch gefunden. Das war auch so eine Motivation, das dann zu starten. Wir haben auch ein Openki Lernfestival gemacht in Zürich. Das war jetzt so ein Screenshot von der Webseite. Und zum Verstehen wichtig ist, es gibt zuerst die Vorschlagebene, da meldet man Interesse und dann gibt es ein oder mehrere Events und da bei Bedarf kann man sich dann nochmal sagen, ich komme oder nicht. Wer da will, kann auf der Sandbox rumklicken. Hier ist der Link, kommt gleich nochmal. Was wir in Saint-Imier dann auch gemacht haben, ist, das sage ich später. Das ist jetzt von Zürich Lernt, ein Bildschirm, den wir in der Bibliothek aufgestellt haben. Und links ist Gigiti, die Ansicht vom Kalender. Genau. Zum Kalender. Das war in Saint-Imier noch entstanden, eigentlich für die Übertragung, für das VOC, dass wir da die Schnittstelle Schedule XML haben für die Events. Und das ist jetzt, was ich noch kurz vorschlagen will. Was wäre, wenn man am Kongress Openki brauchen würde für die Self-Organized Sessions? Zuerst die Nachteile. Es ist ein Tool mehr. Es gibt einige offene technische Fragen, jetzt auch gerade mit dem neuen Hub, den es gibt seit letztem Jahr oder der in Betrieb ist seit letztem Jahr. Und es kann ein bisschen komplizierter sein für User, weil man mehr Möglichkeiten hat zu interagieren. Dann zu den Vorteilen. Es ist ein Tool, das wirklich für kollektive Selbstorganisation gemacht ist. Ich habe so ein bisschen gebrainstormt und mit Leuten gesprochen. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Das ist noch ein Kommentar, den ich letzte Woche in Berlin gehört habe, von wem der in Saint-Imier war. Extrem begeistert war, habe ich dann doch noch ein Feedback gehört. Das war mega wohltuend. Und dann eben die Kollaborationsmöglichkeiten, dass man auch was vorschlagen kann und dann sich im Vorfeld schon mit anderen austauschen kann oder sogar einen Workshop zusammen organisieren kann. Und was wir in Saint-Imier gemacht haben, ist auch einfach dann zu schauen, wo gibt es viel Interesse, und das matchen wir in einen größeren Raum. Wo gibt es kleineres, so das Programm zusammenzustellen. Und wieder die Ermächtigung, einfach sich selber zu organisieren, dass es nicht irgendwie Admins braucht, die dann das entscheiden. Und natürlich, wenn es vorbei ist, ist es immer noch online. Man kann auf User klicken und die Plattform sendet ein E-Mail, wenn man wem schreiben will, ohne dass es große Privacy-Einbußen gibt. Und Ende August wird es gebraucht am Heckmas Castle, wer noch kein Ticket geklickt hat. Und seit heute passt auch der Link, kann man schon Sessions vorschlagen. Und dann bleibt keine Zeit für Fragen, aber ich stehe nach dem Event hier in der Ecke vorne, wer sich interessiert. Danke.
Super, vielen Dank. Ja, Entschuldigung, ich bin Neo-Layout gewohnt immer noch. Ich hätte sehr gern einen Talk gehalten über Neo-Layout, aber dafür ist keine Zeit, denn wir haben noch
Moment, Tim mit dem Borg hatten wir schon. Laurik, was haben wir? Asteroidenabwehr habe ich noch im Plan. Aha, ja. Das klingt spannend. Ich lasse dich einfach mal. Es klingt zu cool, als dass mir was dazu einfallen würde.
Es klingt hoffentlich vor allem nicht relevant. Hast du es mit dem USB-Stick draufgezogen oder ist es noch auf dem Stick?
Müsste noch.
Okay. Ich hab's verpeilt. Man möge entschuldigen.
Bitte einmal die Jeopardy-Musik.
ich jetzt auf den Wurzelordner.
Gut, das hier mit den Pfeiltasten kannst du.
Okay. Ja, wunderbar. Das ist spontan eingereicht, anlässlich der Tatsache, dass dieses Jahr Europa eine Mission startet, um die Abwehr von Asteroiden zu untersuchen. Wollte ich mal generell erzählen, was so der Stand ist und was eigentlich das Problem ist. Das hier ist eine künstlerische Darstellung von dem Asteroiden, der vermutlich die Dinosaurier auf dem Gewissen hat.
Also ich dachte, das ist echt.
Kann man nicht ausschließen. Genau. Aha, und es kann sogar Videos. Also, das ist, ihr werdet wir gleich sehen, einer der ersten wirklich gut gefilmten Einschläge, ist zum Glück nicht, aber ein Airburst, den wir jetzt vor einigen Jahren hatten. Ja, das war in Chelyabinsk. Der hat zum Glück nicht wirklich Schäden angerichtet, außer sehr viele zerstörte Fensterscheiben. Und eigentlich alle Verletzungen, die entstanden sind, sind durch Glassplitter entstanden. Aber gehen wir mal die Einschläge durch, die bisher bekannt sind. Also hatte ich die. Okay. Um zu schauen, wie gefährlich eigentlich ein konkreter Einschlag ist und um wie viel Sorgen man sich machen müsste, wurde diese Skala entwickelt. Wir haben hier auf der einen Achse die Wahrscheinlichkeit, hier in von 10 hoch minus 6 bis sicher, also ein paar 1, und die Kollisionsenergie, da gehen einem, wenn man das in Joule messen will, was eigentlich die Einheit für Energie ist, schnell die Vorsilben aus. Und deswegen misst man es hier in Menge von TNT, die man bräuchte für die gleiche Explosionskraft. Also hier haben wir jetzt Megatonnen. Und für, also unter einer Megatonne macht man sich eigentlich sowieso nicht wirklich Sorgen. Ja, also zum Glück sind die meisten Gebiete der Erde unbewohnt und deswegen kommen die meistens auf unbewohntem Gebiet runter. Wenn man jetzt aber den Fall hat, dass man so einen Asteroiden abwehren möchte, dann ist die Frage, wie man das macht. Also vielleicht haben einige diesen Film gesehen, wo eine Gruppe von eigentlich Bohrexperten dann mit einem Space Shuttle auf den Asteroiden verfrachtet werden, um da ein Loch zu bohren und Nuklearsprengköpfe hineinzubringen. Und sie haben da irgendwie eine Woche Zeit für, weil das Ding erst 18 Tage vor Anschlag entdeckt wurde. Und es ist, glaube ich, im Film so groß wie Texas, also etwa 800 Kilometer Durchmesser. Und natürlich funktioniert das so nicht. Also einmal hätten wir überhaupt keine Sprengköpfe, die groß genug wären, um so ein Ding zu sprengen. Weltraummission, viele Menschen wären sehr, sehr glücklich, wenn man die in 18 Tagen irgendwie hinkriegen würde. Also bei manchen sind 18 Jahre leider schon gut. Und 800 Kilometer, das ist kein Asteroid, das nennt man jetzt Zwergplanet, das hat man vorher Planet genannt. Und ich habe mal als Vergleich genommen, irgendwie ein Himmelskörper, der 800 Kilometer groß ist, haben wir hier, das ist Ceres, das wurde 1801 entdeckt und die Bahn wurde das erste Mal berechnet von Gauss. Also ziemlich viel Mathematik, die wir kennen, wurde ursprünglich entwickelt, um Bahnen von Himmelskörpern zu berechnen. Also Gauss hat eigentlich die Methode der kleinsten Quadrate das erste Mal eingeführt, um das Ding zu entdecken. Danke. Wie macht man also Abwehr stattdessen? Also nicht dramatische Mission letzter Minute, sondern hier sehr, sehr lange Vorberechnung. Das linke ist ein Plot von dem SENVI-Programm, was alle erdnahen Asteroiden und alle erdbaren Kreuze erfasst und vorausberechnet. Und rechts habe ich mal als Symbolbild so ein Computing-Cluster der NASA genommen. Und wenn wir jetzt diese Berechnung haben, dann brauchen wir einmal eine sehr gute Überwachung des Himmels, um Dinge nicht nur rechtzeitig zu finden, sondern sie rechtzeitig präzise genug zu beobachten, dass man die Bahnen berechnen kann. Und wir brauchen dann die Großrechner, um diese Bahn wirklich durchzurechnen. Links haben wir hier das Entwurf von einem neuen großen Spiegelteleskop, was vor allem darauf ausgerichtet ist, große Teile des Himmels gleichzeitig im Blick zu halten. Also wir kennen vielleicht so Hubble und James Webb. Die können mit extrem hoher Auflösung und empfindlich einen Bereich sehr gut anschauen. Und hier möchte man eher große Bereiche gleichzeitig anschauen. Und hier haben wir mal rechts eine Auflistung von, wie viele potenziell gefährliche Asteroiden man eigentlich pro Jahr so entdeckt. Und das sind jetzt ja so circa 3000 pro Jahr. Und die werden dann weiter im Blick behalten, um sie auszuschließen, dass sie mit der Erde kollidieren können. Nehmen wir mal einen konkreten. Das ist der nächste, der uns nahe kommen wird, Apophis. Also links ist mal ungefähr, wie er aussehen könnte. Also man weiß, dass er irgendwie oval ist, man hat ihn noch nicht genau beobachtet. Das ist einfach ein Größenvergleich. Und ich hoffe, dass die Animation jetzt funktioniert. Okay. Apophis wird der Erde sehr nahe kommen. Also wenn man hier sieht, blauer Punkt soll die Erde sein, gelber Punkt der Mond, pinker Punkt ist der Asteroid, der uns besuchen wird. Der wird an der Erde vorbei und er wird uns näher kommen als einige Satelliten, die wir haben. Und das wird 2029 sein. Der wird durch diese Ablenkung, also durch diesen Vorbeiflug, stark abgelenkt. Und also man weiß bereits, dass der 29 nicht einschlagen wird. Also die Gefahr ist völlig gebannt. Aber die Erde lenkt diese Bahn ab. Und es war mal eine Befürchtung, dass er dadurch in eine Resonanz gerät und genau 7 Jahre später wieder mit der Erde zusammenkommt und dann kollidieren könnte. Und das war natürlich ein Feld, was man genau angeschaut hat. Und dabei kam heraus, dass der Bereich, wo er langfliegen müsste, damit die Ablenkung durch die Erde gerade genau den Effekt hat, dass er 7 Jahre später die Erde trifft, ist quasi ein Schlüsselloch von 800 Kilometern Größe. Und man weiß auch bereits, dass er da nicht durchfliegen wird. Aber das heißt, man weiß quasi schon lange im Voraus, welche Bahnen auch über Ablenkung hinaus irgendwann gefährlich werden können. Was macht man jetzt, falls man herausfindet, dass ein Asteroid eine solche gefährliche Bahn hat? Das hier ist eine Kombinationsmission von ESA und NASA, wo die NASA bereits ein Objekt geschickt hat, was einen gezielten Einschlag auf einem Asteroiden ausgeführt hat, dadurch die Bahn abgelenkt hat. Und die ESA-Mission Hera jetzt im Oktober startet, um genau zu vermessen, wie das passiert ist, wie stark die Ablenkung war und welche Erkenntnisse man braucht für Zukünftiges. Das ist dieses System, was da als Ziel gedient hat. Also Dimorphos ist der kleine Asteroid mit dem Einschlag. Und hier ist diese Sonde, die DART-Sonde, mit 6,35 Kilometern pro Sekunde eingeschlagen. Etwa eine äquivalente Energie von 3 Tonnen. Und dieser Asteroid von 150 Metern Durchmesser wurde entsprechend über 2,8 Millimeter pro Sekunde abgelenkt. Das ist noch nicht sehr viel. Man bräuchte einen sehr hohen Vorlauf, um dadurch eine Gefahr auszuschließen. Aber das ist ein erster Proof of Concept, dass man es im Prinzip machen kann.
Und es Dankeschön. Wir sind leider schon